möchte mich an dieser Stelle zunächst bedanken für die Einladung hier nach Klingenthal und auch für das Thema, was ihr gewählt habt. Ich habe mir es jetzt nicht selber rausgesucht, aber es wird ein sehr anspruchsvolles Thema werden für uns alle. Das ist nicht als Drohung zu verstehen, sondern als Einladung, zu Jesus Christus, unseren auferstandenen Herrn, zu kommen. Und zwar mit allem, mit Leib, Seele und Geist. Ich habe jetzt eine Aufgabe mitgebracht, oder insgesamt sind es sogar drei Aufgaben, die ich hier mit euch einleitend bedenken möchte. Und ich möchte, dass ihr zu den jeweiligen Aufgaben euch nicht unterhaltet. Also keinen Austausch habt mit euren Nachbarn oder Vor- und Hinterleuten, sondern jeder löst die jeweilige Aufgabe für sich ganz allein. Die erste Aufgabe: Zeichne ein Quadrat mit 4 Geraden, damit ihr wisst, was ich meine, löse ich diese erste Aufgabe gleich erstmal selber, weil sie ist die einfachste. Zeichne ein Quadrat, und jetzt muss ich noch hinzusagen, das gilt für alle anderen Aufgaben auch, freischwebend, ohne Nutzung von irgendwelchen anderen Rahmen, freischwebend, und da würde ich das jetzt mal so zeichnen. Wenn das jetzt nicht in den rechten Winkeln und alles stimmt, seht mir es bitte nach. Das soll ein Quadrat sein, damit ihr jedenfalls erstmal wisst, was ich meine. Zeichne ein Quadrat mit 4 Geraden. Das war noch einfach. Jetzt kommt die nächste Aufgabe und die gebe ich an euch weiter. Die beantworte ich nicht. Zeichne ein Quadrat, freischwebend, ohne Nutzung irgendwelcher Rahmen und auch ohne Nutzung dieser Linien, die ich jetzt schon angezeichnet habe. Zeichne ein Quadrat mit 3 Geraden. Und jetzt möchte ich wissen, wer von euch meint. Übrigens, wer mich kennt, der weiß, dass ich auch mal so meinen Schabernack treibe. Dass ich Leute auch mal ein bisschen hinters Licht führe und damit provoziere. Wer meint von euch jetzt, dass diese Aufgabe nicht möglich ist, ein Quadrat mit 3 Geraden zu zeichnen? Hände hoch. Ich brauche jetzt dieses Votum. Hände hoch. Also es kann ja sein, dass ich euch... Also das war mindestens die Hälfte. Und das brauche ich jetzt. Aber es haben sich ja Leute nicht gemeldet. Und von denen gehe ich jetzt aus, dass sie einen Plan haben. Sie haben keinen. Also wer sich jetzt nicht, wer sich nicht gemeldet hat, der muss jetzt noch einmal die Hände hoch. Also bitte, wer sich nicht gemeldet hat, der weiß, wie es geht. Und das erwarte ich dann jetzt auch. Ich hole die Leute vor. Also bitte jetzt nochmal, Hände hoch. Wer meint, dass es nicht geht? Hände hoch, ich muss es wissen. Ja, also es ist schon deutlich, Mehrheit. So, und jetzt bitte ich jemanden nach vorn, der den Mut hat und aus dem Reihen halbwegs gut rauskommt und uns das hier anzeichnet. Ich will das jetzt sehen hier. Das ist doch spannend. Ein Quadrat mit 3 Geraden. Das will ich sehen. Bitte. Ja, mach. Jetzt brauche ich das noch dazu. Was wird das? Ja, das siehst du, wenn du zugehört hättest.
Das ist wie Christoph Freischweben. Das doch nicht.
Aber du nutzt hier eine Linie, die da ist.
Ja, das ist ja so.
Weißt du, was ich jetzt mache? Sehr schön, gleich selber nach vorn gekommen. Gut. Danke. Moment. Ja. Wie ist dein Name?
Ruth.
Die Ruth. Geh mal bitte von deinem Kunstwerk ein bisschen rüber. Zeichne ein Quadrat mit 3 Geraden. Frage: Aufgabe erfüllt oder nicht? Dankeschön. Also ihr merkt schon, das Ding wird ganz heiß. Ich mach's jetzt mal kurz, weil ich auch noch was anderes sagen möchte. Wäre das auch in Ordnung? Also mir ist das sind die ganz Gescheiten. Also er meint jetzt das hier. In der Verlängerung könnte ich das bis ins Universum raustreiben, aber am Ende wird sich das in der Mitte immer im Quadrat abbilden. Er meint Strecke. Das wäre jetzt der fachliche Begriff dafür. Ja, aber wäre das auch in Ordnung? Ja, das sind die Querdenker unter euch. Wäre das hier auch in Ordnung? Ja? Merkt ihr was? Die Hälfte von euch hat gesagt, geht gar nicht. Ihr seid nämlich raus. Die Hälfte sagt, geht nicht. Und jetzt stellen wir fest, schon in einem ersten Anlauf, es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten, das so zu verstehen. Denn es liegt ja wahrlich in diesem Verständnis des Wörtchens mit. Was heißt denn mit? Heißt es ausschließlich oder nur mit? Aber ich habe ausdrücklich das Wörtchen nur nicht gesagt. Aber ihr habt es gehört. So, und jetzt wird's ganz verrückt. Das ist die schwierigste von den 3 Aufgaben. Zeichne ein Quadrat, bitte freischwebend, mit nur 3 Geraden. Jetzt sage ich so. Wer sagt jetzt, dass es nicht mehr geht? Hände hoch. Ich muss es wieder wissen. Mit nur 3 Geraden. Also wirklich jetzt nur 3 Geraden. Ich meine das jetzt auch so. Gibt's jemand dafür einen? Hat jemand einen Plan? Geht es? Ich will es sehen, bitte. Zeichnet. Also wenn ihr mir es nicht zeigen könnt, dann nehme ich an, dass ihr alle die Arme hochgehoben habt. Verstanden? Jetzt zeige ich euch. Ist das ein Quadrat mit nur 3 Geraden? Nee. Herr Mathematiker? Und das ist eine 4, okay? Und ist die 4 ein Quadrat? Von was? Danke. Ihr lieben Leute, das geht weiter. Die 4 ist das Quadrat, das ist das Quadrat von 2. Und wenn wir da schon mal sind, ist das ein Quadrat? Was ist das? Römisch 4 ist das Quadrat von Römisch 2. Ja. Und wenn wir da schon mal sind, ist das ein Quadrat mit 3 Geraden? 9. Ist das Quadrat von 3? So. Woran lag das jetzt gerade? Was ist eben passiert? Ihr habt erstens nicht gemerkt, dass ich euch manipuliert habe. und ich euch den Gedankenrahmen, in den ihr zu denken habt, gleich mal mitgegeben habe. Das hätte ich auch bleiben lassen können. Neudeutsch heißt es Framing. Ich habe gesagt, zeichne ein Quadrat. Und damit ihr alle wisst, was ich meine, habe ich euch das gezeigt. Hätten wir einen klugen Mathematiker unter uns gehabt, der wäre vielleicht gar nicht auf die Idee gekommen, das Quadrat so zu zeichnen, sondern gleich eine 4 hinzumalen. Versteht ihr? Ich habe euch mit meinen Gedanken gleich dorthin geführt, wo ihr hin seid. Und das nennt sich Framing. Es ist der Rahmen, in dem ihr denken solltet. Und jetzt haben wir festgestellt, es gibt außerhalb dieses Rahmens noch ganz viele andere Möglichkeiten, das auch noch zu sehen. Die Frage ist, warum sage ich euch das eigentlich alles? Und das hat was mit dem Thema zu tun. Wir sind in letzter Zeit herausgefordert. Von den vielen Dingen in unserer Umgebung, in dieser Welt, auch in unseren Familien, das geht rein bis in die kleinsten Gemeinschaftslieder hinein. Und da sind wir alle in unseren Denkrahmen unterwegs. Man könnte auch sagen, Bubble. Da haben wir unsere Blasen, in denen wir uns bewegen und in denen wir denken, handeln und tun. Und so gehen wir dann auch dementsprechend miteinander um. Jeder aus seiner Blase mit der anderen. Und natürlich ist die eigene Blase immer die richtige. Stimmt's? Und das ist das Problem. Ich höre in letzter Zeit immer wieder mal einen Satz aus Offenbarung 22, Vers 20. Herr, komme bald. In dieser Verrücktheit unserer Zeit. Ich erlebe ein sehnsüchtiges Warten in schwieriger Zeit und unerträglichen Zuständen, zu denen dann auch schon das Warten selber gehört. Ein Hoffen auf baldige Lösung, ja Erlösung von unbeschreiblichen Nöten, die die ganze Welt umfassen. Ich brauche das alles gar nicht zu nennen, ihr habt das alles auf dem Schirm. Es ist der sehnliche Wunsch nach allumfassenden Frieden, nach Ruhe, nach Geborgensein, nach bedingungsloser Annahme, Wertschätzung, Respekt und dann nach Liebe. Und gerade Letzteres scheint in den letzten Jahren in vielem, noch lange nicht in allem, aber in vielem erkaltet zu sein. Ich zitiere einen Verantwortlichen in unseren Gemeinschaftskreisen, der vielen Leuten bekannt ist. Es ist nicht mein Votum, aber es ist sein Votum gewesen, an Betracht dessen, was er da auch in seiner Verantwortung wahrgenommen hat. Wir sind zu Feinden geworden. Und das geht manchmal bis in die Familien hinein. Gemeindeübergreifend beherrschen uns die Themen der letzten Jahre und die aktuellen Erlebnisse weltweit. Und sie haben es geschafft, das Land, unsere Gemeinden bis in die Familien hinein zu spalten, sodass wir nicht mehr einfach so frei und offen sagen können, wie und was wir denken. Wir befürchten dann immer auch gleich, einsortiert zu werden in dieses Spektrum von ganz links bis ganz rechts. Und so erlebe ich immer wieder auch dieses Framing, dieses hinein in einen Rahmen gepresst zu werden, unter uns als Belastung. Was ist zum Beispiel, wenn die offengelegten RKI-Protokolle genau das beweisen, was die sogenannten Covid-Idioten jahrelang gesagt haben und ihnen Recht geben, was bis auf diesen Tag ihnen nicht gewährt wird? Ich stelle das nur als Frage. Die einen feierten die Maßnahmen als Gottes Segen und die anderen sehen darin eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte. Ich will das gar nicht werten. Ich stelle nur fest. Letzteres hat zum Beispiel einer der bekanntesten Evangelisten in unserem Land, Theo Lehmann, genauso schwarz auf weiß in Idea Spectrum geschrieben. Was ist, wenn die, die Friedensverhandlungen fordern, sich mit einmal als sogenannte Putin-Versteher in der rechten Ecke wiederfinden müssen? Was ist, wenn dieser Putin tatsächlich ein skrupelloser Kriegsverbrecher ist, der sich am Ende ganz Europa unter den Nagel reißen will? Was ist mit der Gender-Gaga und den LGBTQ, was so viel heißt wie lesbisch, schwul, bisexuell, transgender und queer, und dem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz, auf das ich ja eingangs in meiner kurzen Vorstellung schon mal so aufgezogen habe, dass man sich heutzutage in jedem Jahr das Geschlecht neu aussuchen kann? Was ist mit diesen ganzen Dingen? Und was ist, wenn der Klimawandel doch nicht, wie ständig behauptet, menschengemacht ist? Und so stehen wir jetzt an einem Punkt, dass wir schon gar nicht mehr übers Wetter reden können. Das war zumindest immer irgendwo so ein Konsens. Also wenn wir uns über alles streiten, übers Wetter können wir noch reden. Nee, können wir auch dann nicht mehr. Ist vorbei. Spannungsfelder ohne Ende. Und der Wunsch, dass das alles ein Ende nimmt, den haben wir alle. Besonders, wenn es dann um unsere Beziehungen in unseren christlichen Gemeinden und Gemeinschaften und Familien geht. Die Liebe ist in vielen erkaltet. Und wir spüren diesen unerträglichen Zustand und hoffen und warten auf baldigst bessere Zeiten. Und stellen dann doch hoffentlich die Frage, wie passt bitteschön unser Umgang jetzt miteinander? Das ist gar nicht die Frage, um welches Thema es geht, aber wie passt der Umgang miteinander mit dem zusammen, was unser Herr Jesus Christus sagt? Liebet eure Feinde. Tut wohl denen, die euch hassen. Und segnet die, die euch verfluchen. Was ist unsere Gabe und Aufgabe als Christen in diesen verrückten Zeiten und im Warten auf den wiederkommenden Herrn? Und so komme ich jetzt zu einem Bibeltext, der sehr herausfordernd ist. Und zwar aus dem Hohen Lied der Liebe im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 1 folgende. Der Apostel Paulus knüpft dort an eine Situation in der Gemeinde, in der es ganz, ganz viele hochbegabte, also auch charismatisch hochbegabte Leute gab, die aber in sich den Drang hatten, so mehr oder weniger als Elite gelten zu wollen. Das haben sie dann auch deutlich gemacht mit unterschiedlichen Dingen, die der Apostel Paulus sehr scharf kritisiert. Und er sagt in Bezug auf dieses Treiben in Korinth, strebt nach den größeren Gaben. Und jetzt kommt's. Ich will euch einen noch viel höheren Weg zeigen. Hyperbolen heißt es dort im Griechischen. Das heißt also, das geht jetzt nicht mehr zu toppen. Und das schreibt er. Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Soweit erstmal. Also Paulus knüpft genau da an, wo das Herz der Korinther ganz hoch schlug. Ich will jetzt gar nicht darüber reden, aber es ist das Sprachengebet, das Zungenrede, Glossolalie, wie es auch genannt wird. Das ist eine Gabe, die Menschen gegeben wird, die an Jesus Christus glauben, die in der Lage sind, eine Sprache zu sprechen, die sie nie gelernt haben und die auch verstanden werden kann. Und ich sage hier so beiläufig hinbei, sie gibt es auch heute noch. Punkt. Aber diese Gabe führte in Korinth vielfach nicht zum Guten. Und er knüpft genau dort an, wo das Herz der Korinther ganz hoch schlägt. Bei ihm kommt es in den Gabenkatalogen immer ganz unten. Aber dort knüpft er an und sagt, wenn ich mit Menschen und in Engelszungen redete, im Konjunktiv, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich tönend Erz oder klingende Schelle. Also wenn ich die in euren Augen größte und beste Gabe hätte und hätte die Liebe nicht, dann wäre es tönend Erz und klingende Schelle. Wenn wir jetzt eine Bibelstunde hätten, würde ich fragen, was versteht ihr eigentlich, wenn es hier heißt, tönend Erz und klingende Schelle? Wäre jetzt mal spannend. Was hört man da eigentlich? Was ist das? Ich sag's euch, die gängigste Auslegung dafür ist, viel Lärm um nichts. Ist auch nicht falsch. Aber es geht viel tiefer. Wir leben in der damaligen multikulturellen Gesellschaft in Korinth. Es gibt in Athen und auch in anderen Städten unzählig viele Götter und Götzen. Und alle wurden verehrt und feierten dann auch ihren Gottesdienst in Anführungsstrichen. Also es war Götzendienst. Und wenn der dann losging, läuteten zunächst erstmal die Glocken. Vielleicht nicht so aussehend wie unsere Glocken heute und wie sie dann auch wieder erscheinen werden, wenn wir fertig sind mit dem Gottesdienst. Aber diese Glocken holten die Leute von der Ferne, damit sie wissen, jetzt geht's gleich los. Und wenn dann die Leute da waren, dann erklangen die Schellen, dass Ruhe einzieht. Wir haben das nachvollzogen, in der katholischen Kirche sowieso und auch in der evangelischen Kirche läuten die Glocken, damit die Leute Bescheid wissen, es geht gleich los. Aber was will dieses Bild denn eigentlich sagen? Paulus sagt, wenn ich die größte Gabe in euren Augen hätte und hätte der Liebe nicht, so wäre es der Anfang vom Götzendienst. Wow, das haut aber richtig rein jetzt. Das ist schon meine Ansage. Also hier wird unwahrscheinlich, ich sag mal auch, vor Augen geführt, worum es hier eigentlich geht. Und er geht dann noch einen Schritt weiter und sagt, wenn ich Einblicke in die Geheimnisse Gottes hätte und hätte alle Weisheit, die man sich in dieser Welt vorstellen könnte und hätte der Liebe nicht, so ist das alles nichts nütze. Es ist der Anfang vom Götzendienst. Jetzt stellt euch vor, es gibt einen unter euch. Ich zähle mich gleich mal nicht dazu, weil kann ich nicht mit. Aber es gibt einen unter euch, der hat die Erkenntnis, wie es hier steht, der hat allen Glauben. Er wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis, die man überhaupt haben kann, in allen Dingen. Jetzt stellt euch vor, es gibt einen, der hat alle Erkenntnis. Welche Rolle spielt Putin? Welche Rolle spielt Donald Trump? Was machen die Chinesen? Wo sortieren sich die Europäer ein mit ihren Interessen? Der hat alle Erkenntnis über alles, was läuft. Und die Erkenntnis ist sogar richtig. Der weiß, dass das mit dem Klimawandel alles irgendwo nicht so hinhauen kann. Und das ist sogar richtig. Der weiß, was mit Corona gelaufen ist. Und das ist alles richtig, was der sagt. Weil er alle Erkenntnis hat. Paulus sagt, und hätte ich das ohne die Liebe, Anfang vom Götzendienst. Deswegen mein Thema. Jetzt habt bitte mal nicht recht. In deiner Bubble, in deinem Framing, in dem du unterwegs bist. Jetzt hab mal lieb. Geh bitte mal aus deinem Denkrahmen raus und versuch dich auf die Liebe einzuschießen. Hab mal nicht recht. Ich hätte euch, die ihr euch so vor uns gemeldet habt, in Mehrheit, dass das nicht geht, hier mit den drei Geraden. Ich hätte euch sagen müssen, du musst nicht glauben, was du sagst. Du musst nicht glauben, was du denkst. Und du musst auch nicht glauben, dass du alles weißt. Paulus sagt hier etwas sehr Herausforderndes. Er spricht da von sich. Hätte ich. Er sagt gleich, ich hab's nicht. Aber hätte ich. Ohne die Liebe wäre es nichts nützer. Wie viele werden einmal vor Gott stehen und meinen, sie gehörten zur Elite Gottes und müssten von allen gehört werden. Und Gott sagt ihnen, ich kenne dich nicht. Und dann fügen wir ein, was wir da alles getan und gemacht und richtig gesehen haben und wie wir da uns engagiert haben. Und er sagt, ich weiß nicht, wer du bist. Für mich hast du das nicht getan. Du hast es missbraucht. Deine gute Gabe hast du missbraucht. Für dich und dein Ansehen. Es kann dann sogar so weit gehen, dass man sagen kann, wenn ich alle meine Habe den Armen gebe, ohne die Liebe, vergiss es. Weil man letztlich nicht den Armen im Blick hat, sondern eben wieder nur sich selbst. Und vielleicht vor Gott und vor Menschen glänzen möchte. Und das heißt, dass jede Hilfeleistung, die nicht in Liebe geschieht, sinnlos ist. Das muss man sich mal vergegenwärtigen. Paulus geht zum Äußersten, ja, selbst wenn ich als Märtyrer, wenn ich meinen Leib brennen werde und als Märtyrer in die Geschichte eingehe, es wäre mir ohne die Liebe nichts nütze. Und was kann man eigentlich noch mehr und wie kann man Liebe noch mehr ausdrücken, als dass man sich für seinen Nächsten gibt, so wie wir das ja von Jesus Christus so sagen. Aber wenn die Liebe nicht dahinter steht, dann ist es nichts nütze. Und jetzt kommt es endlich zu dieser wichtigen Frage, um welche Liebe geht es hier eigentlich? Da sind wir in Deutsch ein bisschen schlimm dran. Im Griechischen gibt es da mehrere Begriffe. Ich will sie nicht alle nennen, aber mal zwei, drei herausheben. Da spricht man zunächst von Eros. Davon abgeleitet Erotik, aber es geht bei weitem nicht nur um Sexualität bei Eros. Es geht um eine leidenschaftliche Liebe, die alles hingeben kann, die alles gibt, die aber am Ende danach fragt, was habe ich davon? Es gibt ein schönes biblisches Beispiel dafür. Die Jünger kommen einmal auf Jesus zu und sagen, Herr, wir haben alles verlassen. Ich spreche jetzt mal nur für dich. Das ist doch schön, nicht? Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und jetzt kommt's. Man könnte ja meinen, das ist Liebe, nicht? Und jetzt kommt der Hammer. Was wird uns dafür? Was haben wir davon? Und hier merkt man, Nachfolge Jesu, um etwas dafür zu bekommen. Und das ist Eros. Das ist auch Liebe. Es ist leidenschaftlich Liebe. Die gibt sich voll hin. Aber letzten Endes, in der Klammerbemerkung immer, geht's um einen selbst. Ums Ich. Hier steht der Begriff Agape. Es gibt noch die Freundes- oder Freundschaftsliebe, Philadelphia. Das ist auch eine Liebe. Zu meinem Nächsten. Zu meinem Freund, zu denen, die mir sowieso sympathisch sind. Da muss Jesus sagen, was tut ihr Besonderes, wenn ihr die liebt, die euch auch lieben? Das machen die Heiden auch. Das ist auch Liebe. Aber das hat nichts mit der Liebe zu tun, die ich meine, nämlich Agape. Agape, eingedeutscht so, das ist eine Liebe, die nichts erwartet, die nichts will, die alles gibt, ohne Bedingung, ohne Vorausleistung und irgendetwas. Das ist eigentlich eine menschenunmögliche Liebe. Da sind wir gefangen in unserem Rahmen. Die haben wir nicht, oder? Paulus meint hier mit Agape die Liebe Gottes, die in Jesus Christus Gestalt angenommen hat. So wie er mit seinen Feinden umgegangen ist, so wie er Probleme und Konflikte gelöst hat und die Leute dahin geführt hat, dass sie aus ihren Denkrahmen ausbrechen und ganz neu denken können. Man nennt es auch Buße tun. Metanoia ist ein neuer Gedankensinn, eine neue Sinnrichtung zu haben. Darum geht's hier. Und wer diese Liebe nicht hat, der kann machen, was er will. Es ist ihm nichts nütze. Und jetzt möchte ich mal ganz kurz, nur ganz kurz immer wieder erläutern, was diese Liebe ist und was sie nicht ist. Und zwar heißt es hier jetzt weiter, die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Sie freut sich aber über die Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie duldet alles. Boah! Mein lieber Freund, zunächst fällt auf, Liebe wird tätig. Und das haben wir im Evangelium vorhin schon gehört. Genau das. Stellt euch vor, da ist jemand in Not und wir könnten ihnen helfen. Und dann kommen wir und sagen, hier hast du mal das Gesangsliederbuch Nummer 354. Kannst du mal lesen, wunderbar. Der sagt, du hast einen Schuss. Wenn wir ihnen nicht helfen, nützt es nichts. Liebe wird tätig. Und das merken wir hier. Sie wird langmütig. Was bedeutet das eigentlich? Das ist ein Wort, das spricht heute gar niemand mehr. Sie lässt dem anderen Zeit und wird nicht ungeduldig. Sie hat einen langen Atem. Wenn der andere noch nicht so weit ist, wie er sein könnte, sagt die Liebe, Gott wird dich dahin bringen. Von daher gibt die Liebe niemanden vorher und vorschnell auf. Punkt. Die Liebe ist freundlich. Bitte nicht scheißfreundlich. So ein geheucheltes, freundliches, ihr kennt das alle nicht. Ihr habt ja gelacht. Sie hat einen wohltuenden, angenehmen Umgang. Sie wirkt sanft und in ihrer Güte ermutigend und niemals vorwurfsvoll. Ich umschreibe jetzt nur die Begriffe. Sie eifert nicht. Sie setzt den anderen nicht unter Zwang, unter Druck. Eifersucht macht krank. Nicht nur denjenigen, der eifersüchtig ist, sondern auch alles Umfeld. Sie lässt den anderen die Freiheit. Heute ein extrem wichtiges Wort. Die Freiheit, anders denken zu können. Die Freiheit, aus den Rahmen zu kommen. Aus der Bubble rauszukommen. Und aus dem Grund ist sie niemals aufdringlich. Da, wo Druck gemacht wird, hat es nichts mit dieser Liebe zu tun. Sie treibt deswegen nicht Mut Willen. Das bedeutet so viel, sie gaukelt nicht vor, was nicht ist. Sie prahlt nicht. Sie legt nicht mehr ins Schaufenster, als es dann im Laden zu kaufen gibt. Und aus dem Grund bläht sie sich auch nicht auf. Sie kehrt nicht stolz hervor, was sie kann und macht sich damit wichtig. Und das Wort Blähung ist ein wunderschönes Wort. Wir sind sofort im Bilder. Da, wo Blähungen sich Luft schaffen, Da wissen wir, was abgeht. Okay. Sie handelt sich nicht ungehörig. Takt und gutes Benehmen, nicht nur um des guten Benehmens willen als Ritual, sondern um des anderen willen. Ich habe mich heute früh gefragt, was ziehst du denn an? Das ist immer so eine schwierige Frage, wenn man in Kreise kommt, wo man nicht zu Hause ist. Ich habe dann gesagt, nimmst du mal alles mit. Ablegen kannst du ja dann immer noch, nicht? Und ich habe festgestellt, wir sind auf einer Linie. Es hat gepasst. Wäre schlimm gewesen. Für mich. Nee? Okay, danke. Das ist Liebe. Wunderbar. Also ihr Lieben, aber es ist schon manchmal merkwürdig. Wir feiern Gottesdienst. Und das ist das Auferstehungsfest Jesu Christi. Jeden Sonntag. In Russland heißt das auch so, der Sonntag. Воскресенье. Heißt Auferstehung. Jeden Sonntag feiern die Auferstehung. Wisst ihr? Und das ist wie ein großes Hochzeitsfest. Und zu einem großen Hochzeitsfest gehe ich nicht in schlampigen Klamotten. Entschuldigt, wenn ich das so mal nebenbei so einfüge. Das scheint mir in letzter Zeit etwas unbedachter zu werden, dass man, naja, okay. Sie lässt sich nicht erbittern. Das bedeutet, sie lässt sich nicht zum Zorn reizen, die Liebe. Und dazu gehört auch, dass das Böse nicht angerechnet wird. Hier kommt der ganz große Bereich von Vergebung, von Schuld und Sünde in der Liebe uns zugute. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit oder die Bosheit oder Faulheit und das flegelhafte Benehmen des anderen. Denn wer sich darüber freut, der hat wieder einen eigenen Gewinn. Lieber Gott, hab Dank, dass ich nicht so bin wie der da drüben. Da habe ich immer, wenn ich jemanden herabwürdige, wenn ich jemanden fertig machen muss, damit ich besser rauskomme, hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Sie freut sich dagegen über die Wahrheit. Also Freiheit und Wahrheit. Das sind heute elementare Worte, die wichtig sind, dass die Liebe nicht auf der Strecke bleibt. Wahrheit als Rechtschaffenheit kann man auch übersetzen. Man freut sich darüber, wenn es den anderen gut geht, wenn der andere das schönere und bessere Auto hat, wenn der andere die besseren und weiteren Reisen erzählen kann. Er freut sich, wenn der andere gesünder ist als man selbst. Und jetzt kommt's wie ein vierstimmiger Akkord, der einen richtig überwältigt. Die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Unermüdlich im Vertrauen darauf, dass Gott das alles wirkt. Liebe sieht den anderen nicht allein so, wie er ist, sondern so, wie er einmal sein wird. Und darum erträgt sie alles, hofft alles, duldet alles. Ich komme jetzt zu der Frage. Das ist die gefährlichste Frage in dieser ganzen Predigt. Ihr müsst auch nicht die Hand heben. Aber die Frage ist, wer hat diese Liebe? Merkt ihr was? Darf ich an den Anfang meiner Predigt zurück? Ohne Liebe? Anfang von Götzendienst? Ich glaube, dass der Apostel Paulus genau das wollte. Bei diesen aufgeblasenen, selbstgerechten, selbstzufriedenen Egoisten, die bei aller Frömmigkeit und bei äußerster Opferbereitschaft und vielen Gaben letztlich immer nur sich gemeint haben. Das ist hammerhart. Das ist eine harte Ansage. Und wie wir merken, trifft sie uns alle, auch mich. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt denn damit um? Hat jemand diese Liebe? Ihr traut euch jetzt nicht, ne? Weil wenn sich jetzt jemand melden würde, den würde ich vorholen. Und ich würde dann fragen, woher hast du die? Und wenn der eine gescheite Antwort hat, dann sagt er, du Peter, ich kenne Kreuz und Wasser heulen, ich hab die nicht. Und ich entdecke das jeden Tag immer wieder neu. Ich könnte aufkotzen. Aber ich habe sie trotzdem. Und das wünschte ich mir, dass wir das alle heute mitnehmen. Jesus Christus hat sie. Er hat das. Alles, was hier, Paulus meint vielleicht noch nicht mal so nur die Korinther. Er meint zuallererst Jesus Christus, unseren Herrn. Denn der hat genauso geliebt. Und daran scheitern wir täglich, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen brauchen wir auch täglich die Vergebung. Deswegen brauchen wir, dass uns das Böse nicht zugerechnet wird. In Jesus Christus. Und aus dem Grund ist derjenige, der Jesus hat, in der Liebe zu Hause. Wisst ihr? Und jetzt ist die einfache Botschaft nur die: Komm zu Jesus. Heute. Und jeden Tag neu. Immer und immer wieder. Und lass dir's vom Teufel nicht einreden, der dann sagt, mit dir wird sowieso nichts. Und wenn wir dann anfangen, untereinander uns die Blasen vorzuwerfen und die Gedankenrahmen, in denen wir uns bewegen, wird es keinen Schritt nach vorn gehen. Sondern allein in der Liebe Jesu, der für uns gestorben ist, damit wir uns gegenseitig freilassen können. Dazu gehört aber auch, dass Wahrheit gesagt werden muss. Denn die Wahrheit wird euch frei machen, steht im Epheserbrief. Hier kommen beide Worte in einem Satz. Freiheit und Wahrheit. Ohne Wahrheit. Und wer sagt die Wahrheit? Ihr lieben Leute, Europa ist im Krieg. Und wir sind mittendrin. Und das Erste, was in jedem Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Du musst nicht nur glauben, was du denkst und sagst, du musst auch nicht glauben, was da alles gesagt wird, von wem auch immer. Aus dem Grund machen wir uns bitte fest, in Jesus Christus selbst, der von sich sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es wird keine Erlösung geben ohne Christus. Und von daher wünsche ich euch einen gesegneten Sonntag mit dieser herausfordernden Predigt. Ich weiß das, was ich hier gesagt habe. Und ich würde sie immer wieder genau so halten, weil es Gottes Wort und damit die Wahrheit ist. Euch einen gesegneten Sonntag. Amen.